Sie ist eine der erfolgreichsten Content-Kreatorinnen Deutschlands.
Sie hat mehr als 3,8 Millionen Follower auf Social Media.
Sie ist das Gesicht für Marken wie Nivea und L'Oreal.
Glaubst du, man kann sehr, sehr erfolgreich und gleichzeitig sehr zufrieden sein?
Ich habe wirklich 2 Tage geweint. Einmal am Anfang und danach war so, okay, du bist jetzt ein Stein und du funktionierst einfach nur.
Was glaubst du, würde ein Psychologe dem Ganzen für einen Namen, für ein Label geben, was du da erlebt hast?
Boah, also es war schon in dem Moment verlässt du komplett die Rolle des Kindes und funktionierst einfach und wirst zu einer erwachsenen Frau. Das war so der Start des Prozesses, wo ich in so ein krass tiefes Loch gefallen bin.
Was würdest du sagen, hast du für eine Superpower in dieser Zeit entwickelt?
Bei mir war es tatsächlich zu verstehen, dass...
Dopamin hat so das Image des Wohlfühlmoleküls. Aber die eigentliche Funktion von Dopamin ist, was sind denn so im Moment so deine Entwicklungsfelder, wo du im Moment die höchste Priorität draufsetzt?
Also bei mir ist es so, dass ich immer versuche...
Hängt deine Stimmung auch von deiner Performance, ob ein Video viral geht oder nicht?
Nee, es geht schon.
Was ist denn so der Glaubenssatz, der dich am stärksten behindert hat in deinem Leben?
Zum einen aufgrund dessen, dass ich ohne Papa groß geworden bin. Dass
hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Emilia! Du lebst den Traum, den viele, viele Menschen, junge Menschen, aber mittlerweile auch viele Menschen in meinem Alter leben. Und das ist, wir hatten es im Privat, im Vorgespräch gerade, dass du vermeintlich dein Privatleben quasi zum Job gemacht hast. Wir werden heute sehen, dass es weit weg davon ist und dass du vor allem auch viele, viele Schattenseiten, viele Niederlagen, viele Schicksalsschläge schon in deinem jungen Alter erlebt hast, die man gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit auch wahrnimmt. Und bin sehr gespannt, da hinter die Kulissen ein bisschen sehen zu dürfen. Meine erste Frage an dich, Emilia, ist, was war dein erster Gedanke am 1. Januar 2022, als du aufgewacht bist?
Es war tatsächlich, Emilia, gib Gas. Emilia, leg einfach los. Und für die, die es nicht wissen, ich kann ja mal ein bisschen, oh Gott, soll ich direkt ausholen? Das ist eine sehr lange Geschichte. Aber der 1. Januar war für mich so ein Tag, der mir gesagt hat, dass ich aus meinem ganz, ganz tiefen Loch, in dem ich so 1,5 Jahre gefangen war, wieder rauskommen musste. Und das habe ich auch nicht alleine geschafft, sondern da hatte ich meinen Geschäftspartner, meinen besten Freund an meiner Seite, Ali, der mich dazu motiviert hat, wieder loszulegen, weil ich eben, ich weiß nicht, ob es jetzt eine depressive Phase war, aber ich war schon wirklich in einem Loch gefangen, sodass ich mich danach gefühlt habe, einfach nur jeden Tag an die Decke starren zu wollen und nichts zu machen. Und das hatte den Hintergrund, das war ja so ein bisschen noch die Corona-Zeit. Mhm. Und ich habe mit 16 angefangen, Social Media zu machen. Ich bin jetzt 22, habe also kurz vor, ja, ich glaube, ich habe 21 mein Abitur noch gemacht, Corona-Abi. Und am letzten Tag, wo wir unsere Mottowoche hatten, durften wir nach Hause gehen, haben uns alle gefreut, weil die Schulen zugemacht haben. Wir wussten noch gar nicht, was auf uns zukommt. Also es war ja wirklich super ungewiss, was jetzt mit Corona, mit der Pandemie passiert. Und ich mich natürlich total gefreut, weil... Für alle Zuhörer, ich mochte die Schule nie. Wir kommen später dazu. Aufgrund des Leistungssports war wirklich Schule einfach nur, es ging da rein und da raus. Ja. Und ich bin an dem Tag ganz normal nach Hause gefahren. Ich hatte da schon mein Auto. Mein Schulweg war wirklich nur so 5 Minuten. Und ich bin dann angekommen so um 12 Uhr, also wirklich so mittags zu einer Zeit, wo niemand zu Hause ist. Ich wohne mit meiner Mama alleine. Zu dem Zeitpunkt war es auch der Fall. Und dann bin ich ganz normal nach Hause gekommen, Treppen hoch, meine 3, 4 Stufen, bin in die Wohnung rein. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt so Situationen, gerade wenn du so eine krasse Verbindung zu der Mama hast, weißt du, dass irgendwas gerade nicht stimmt. Mhm. Und ich bin dann da reingekommen und bin so meinen Flur durch, habe meine Sachen abgestellt, den normalen Prozess, wenn man so nach Hause kommt. Und das Einzige, was total anders war, war, dass meine Mom um 12 zu Hause war. Weil sie ist zu der Zeit nie zu Hause. Sie arbeitet wirklich ihr ganzes Leben schon sehr hart. Und dass sie an einem Freitagmittag zu Hause ist, war super ungewohnt. Und das war, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Manchmal verdrängt man auch gewisse Gefühle aus so einer schwierigen Zeit. Aber du kommst halt in so einen Raum rein und der ist so ganz kalt. Und du weißt schon, wenn du der Person in die Augen guckst, weißt du, irgendwas ist gar nicht gut. Gerade wenn sich so Tränen in den Augen bilden, weißt du, oh Gott, irgendwas verändert sich gerade und irgendwas will sie mir sagen, aber sie kann es einfach nicht aussprechen. Mhm. Und an dem Tag war sie beim Frauenarzt. Und meine Mom ist wirklich meine Schwester, beste Freundin. Es ist nicht so typisch Mama-Tochter-Verhältnis, sondern wirklich richtig, richtig eng. Und dann hat sie wirklich mit so einer ganz stotternden Stimme im Stehen noch irgendwie versucht zu sagen, ohne irgendwie zusammenzubrechen, dass sie beim Frauenarzt war. Und das ist jetzt natürlich keine hundertprozentige Aussage war, aber die natürlich schon sehr viele Befunde kennen und die gesagt haben, dass sie halt Krebs hat. Und das war für mich so, in dem Moment verlässt du komplett die Rolle des Kindes und funktionierst einfach und wirst zur einer erwachsenen Frau. Ich war, glaube ich, ich war 17, 18, ich bin mir jetzt gerade, ich war so 18, 19. Und ja, das war schon ein krasser Schock. Also es war absolut nicht normal, wenn du sowas noch nie in der Familie hattest, damit irgendwie umzugehen. Mhm. Und da ist einfach komplett an dem Tag eine Welt zusammengebrochen. Und das war so der Start des Prozesses, wo ich in so ein krass tiefes Loch gefallen bin.
Mhm. Vielen Dank, dass du das teilst. Wenn es für dich okay ist, gehen wir da später auch nochmal drauf ein, wie du auch da wieder rausgekommen bist. Und du hattest dann eine gute Fee, einen Mentor an deiner Seite, der das gesehen hat und der dir an der Seite stand und dich dann auch wieder da rausgeholt hat. Und das war eben dieser 1. Januar 2022. Genau. Das heißt, du bist jetzt seit 2,5 Jahren auf dieser Reise, wo du auch viele Menschen mitnimmst, die auch inspirierst, eben nicht liegen zu bleiben. Und darum geht es ja auch in diesem Podcast. Weil es gibt Menschen, die liegen bleiben und die ihr ganzes Leben dann in dieser Trauer, in diesem Frust verbringen, aber es gibt auch Wege, sich da wieder zu befreien, und da bin ich ganz gespannt, welche Erfahrungen du heute mit uns teilen wirst. Um dich als Mensch zu verstehen, Emilia, würde ich gerne nochmal ein paar Jahre zurückspulen. Was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, wo du sagst, das sollten Zuhörer, Zuhörerinnen kennen, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das hat alles so ein bisschen angefangen, als ich schon 3 war. Ich glaube, das ist so die Spanne zwischen 3 und 16, ist ganz, ganz wichtig, weil das der Leistungssport war, der mich komplett definiert eigentlich. Auch der geht durch mein ganzes Leben schon. Und ich habe mit 3 angefangen, Leistungsturn zu machen. Also wirklich hardcore 5-6 Mal die Woche.
Mit 3?
Ja, natürlich nicht mit 3, da waren es vielleicht so 3-4 Mal die Woche. Ja, überall rumgeklettert. Und ja, das war dann natürlich ein Leistungsniveau, wo du dann 5-mal die Woche trainiert hast, am Wochenende dann Wettkampf hattest oder eben dann noch eine 6. Einheit hattest. Und das war wirklich mein ganzes Leben. Also ich hatte da super große Ambitionen. Und gerade wenn man jetzt sieht, Olympische Spiele 2024 in Paris, ich bin so traurig, dass ich dann nicht dabei sein kann. Denn ich hatte einen ganz, ganz großen Unfall beim Turnen. Und an dem Tag ist richtig so mein Traum geplatzt. Ich habe einen ganz schlimmen Armbruch gehabt, sodass ich wirklich unten auf dem Boden lag und die untere Hälfte gar nicht mehr zu sehen war. Also ich wusste gar nicht, wo irgendwie mein Arm an welcher Stelle noch ist. Und das war dann so, dass ich dann die Aufnahmeprüfung für die Sportschule nicht geschafft habe. Und man muss wissen, im Leistungssport ist es eben so, Schule, Leistungssport ist eh schon so ein richtiger Struggle. Und dann irgendwie auf eine Leistung, also oder auf eine Sportschule zu kommen, die dich eben unterstützt, den Sport als Nummer 1 zu sehen, ist natürlich von Vorteil. Und das hatte ich nicht. Und dann bin ich natürlich irgendwie ein Jahr zurückgerückt und habe dann dieses ganze Level gar nicht mehr geschafft neben der Schule. Und dann ist mein Traum so ein bisschen geplatzt und dann bin ich zur Leichtathletik gegangen. Und dort habe ich wie beim Turnen wieder von Null angefangen, hatte da auch wieder riesengroße Ambitionen, hatte auch durch das Turnen großes Talent schon, was ich mitgebracht habe, und habe dann Kurzstrecke Hürdenlauf gemacht und habe da auch ja alles durchgezogen. Da war ich an so einem richtig guten Peakpunkt und auch da wieder die gleiche Story. Eine richtig schlimme Verletzung. Ich habe mir meinen Wirbel gebrochen beim Hochsprung. Und das hat man aber ein Jahr nicht gemerkt. Ich habe mit Schmerzen weiter trainiert. Die Ärzte haben mich nicht richtig kontrolliert und sich gar nicht so richtig um mich gekümmert, sondern haben das immer so ein bisschen weggewunken und waren so, nee, du wächst nur. Und es war eine starke Prellung, aber das geht schon wieder. Und als Kind sagst du ja auch nicht so, mach jetzt ein MRT, mach ein CT, mach alles. Und dann habe ich mit richtig krassen Schmerzen trainiert, habe Bandscheibenvorfälle bekommen, habe ganz viele Muskelfaserrisse bekommen, dass ich nicht mehr über die Hürde springen konnte und bin da natürlich auch krass zurückgefallen. Und dann ist auch der Traum so ein bisschen geplatzt, als mir gesagt wurde, dass ich nicht mehr auf dieses Leistungsniveau komme, wo alle anderen sind. Und dann war so die einzige Heilung, die ich in Anspruch nehmen konnte, der Kraftsport. Und da habe ich dann so alles, was ich im Leistungssport gelernt habe, dort auch angewendet, auch wieder mit Disziplin, Motivation, Durchhaltevermögen, mich irgendwie wieder versucht zu reparieren und habe nebenbei dann eben mit Social Media angefangen und habe das da auch angewandt und dann schnell Folge erzielen können, sodass mich das so ein bisschen davon abgelenkt hat. Mhm. Das war so das Erste, was man eigentlich über mich wissen sollte.
Interessant. Du hast gerade ein paar Stichworte, Disziplin, Durchhaltevermögen, da werden wir später tiefer einzoomen. Ich habe ja auch eine Vergangenheit im Leistungssport. Ich habe früher sehr intensiv Tennis gespielt und mein Traum ist auch irgendwann geplatzt, verletzungsbedingt, aber am Ende, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich auch leistungsbedingt, was damals ein Drama war. Aber heute bin ich sehr, sehr dankbar, wie es dann gelaufen ist. Aber das sieht man natürlich immer erst in der Rückschau. Aber das heißt, du hast schon sehr früh wirklich auch emotionalen Schmerz erleiden müssen. Wenn man so nicht im Sport drin ist, kann man sagen, ist alles nur ein Hobby und nicht so schlimm. Aber für einen kleinen heranwachsenden Menschen ist das ja durchaus schon ein großes Thema. Wir selbst haben jetzt einen 10 Monate alten Sohn und natürlich stellt sich irgendwann auch die Frage, wird der Sport machen wollen, welche Art etc. Und ich bin weit weg davon, ihn in irgendeine Richtung zu drängen. Aber die Frage, die ich mir stelle, und da würde mich deine Meinung interessieren oder deine Perspektive, unterm Strich, ist Leistungssport für einen heranwachsenden Menschen gut oder schlecht? Weil man lernt Disziplin, man kommt viel rum, man kann auch Selbstvertrauen entwickeln, aber man wird auch unglücklich. Und es gibt ein Interview, wo du sagst, dass du viele limitierende negative Glaubenssätze eben auch aus dieser Zeit mitgenommen hast. Also gib uns so ein bisschen so mal deinen Einblick, wie du auf so etwas guckst für einen jungen Menschen.
Also ich bereue gar nichts und wenn mich jemand fragt, würdest du es heute wieder machen, würde ich auf jeden Fall ja sagen. Es war die beste Zeit meines Lebens. Und dadurch, dass ich viel mehr mitgenommen habe, also viel mehr Positives mitgenommen habe als Schlechtes, würde ich schon sagen, dass mich das auch sehr stabil generell in meinem Leben gemacht hat. Also sei es Disziplin, die ich jetzt im Business anwende, auf Social Media, Durchhaltevermögen, das sind alles so Dinge, die habe ich im Leistungssport gelernt und nicht eben in der Schule. Also das kam schon von da. Und gerade weil ich nicht gezwungen wurde, es zu machen, sondern es immer meine freie Entscheidung war, habe ich es auch nie als negativ gesehen, sondern meine Mom hat dann auch gesagt, okay, wenn du es jetzt nicht mehr machen willst, ich verstehe es, du hast dich so oft verletzt. Und ich war so, nee, das ist einfach das, wofür ich gerade lebe. Und es gibt nichts Besseres gerade. Ich habe wirklich auch den Sport über alles gestellt, über Freunde, über die Schule. Klar, ich habe natürlich trotzdem alles fleißig gemacht, aber ja, das war so für mich nicht negativ. Und klar habe ich jetzt natürlich ein paar Sachen, die ich da mit mir rumtrage, sei es Bandscheibenvorfälle, immer mal Rückenschmerzen. Aber ganz ehrlich, für mich hat es sich gelohnt und ich weiß auch, was ich jetzt machen muss, damit ich die Schmerzen nicht mehr habe. Und das ist auch einfach eine neue Herausforderung, die ich dadurch habe. Aber es ist natürlich, also man muss schon bereit dafür sein. Und gerade wenn man es nicht aus eigenem Willen macht, dann würde ich Leistungssport niemals durchziehen. Also ich würde es niemals machen, aufgrund eines Traumes von jemand anderen. Also oft ist es ja so, Kinder leben den Traum der Eltern, weil sie den nicht geschafft haben. Und deswegen, es kann schon hart sein. Ich weiß auch, meine ganzen Freunde sind auch noch im Leistungssport. Jetzt gerade auch bei Olympia sind die dabei. Und ich weiß, was es heißt, da im Training wirklich 110% zu geben. Also die gehen da wirklich zur Kotzgrenze. Und das ist schon hart. Ist auch natürlich nicht gesund. Mhm.
Aber es ist irgendwie auch cool, oder?
Ich mag's.
Ja, also ich find's auch.
Also die Gemeinschaft, ich finde, das ist auch so krass. Man glaubt gar nicht, was für einen Zusammenhalt man erstmal als Team auch hat, auch wenn man alleine zu einem Wettkampf geht, aber trotzdem hast du ja deine Gruppe, die dich anfeuert. Das ist das schönste Gefühl. Und ich muss auch sagen, in der Schulzeit bin ich ganz oft nicht abgerutscht, weil ich den Leistungssport hatte und weil ich wusste, okay, ich fange jetzt nicht mit 15 an zu trinken, nicht mit Rauchen. Ich gehöre jetzt nicht mit zu den coolen Leuten, sage ich mal so. Sondern klar, ich war dann unbeliebt, weil ich natürlich nicht irgendwie am Nachmittag mitgegangen bin, sondern ich bin immer zum Sport gegangen und war auch natürlich im Schulsport sehr gut. Das hat jetzt auch nicht jedem gefallen. Aber das hat mich wirklich relativ stabil dahingehend gemacht, dass ich da wirklich gemerkt habe, okay, was ist gerade gesund und was nicht. Und ja, da war mir auch immer alles egal, ob man mich jetzt mag oder nicht.
Man ist strukturiert und aufgeräumt.
Voll.
Das ist was ich auch erlebt habe. Du hast an anderer Stelle auch gesagt, dass die Härte, die du im Training auch von Trainern beigebracht bekommen hast im Leistungssport, die wurde dir dann in dieser Krise, wo du eben diese Hiobsbotschaft von deiner Mutter bekommen hast, auch so ein bisschen zum Verhängnis, weil du bist in einen Modus gekommen, wo du einfach nur funktioniert hast. Mhm. Du hast damals schon, ich glaube, über 1,7 Millionen Follower gehabt. Die wollten auch täglich die gut gelaunte Emilia sehen. Das heißt, obwohl es in dir drin sehr, sehr dunkel und traurig war, musstest du trotzdem dein strahlendstes Grinsen aufsetzen, was natürlich wahnsinnig viel Kraft kostet. Und diese Emotionslosigkeit, von der du sprichst in dieser Zeit, die hat dann auch in diese Krise geführt, die du vorhin geschildert hast. Nimm uns in diese Phase nochmal so ein bisschen mit, wie es dann konkret dazu kam.
Also bei mir war es halt ein krasses Zusammenspiel aus vielen Faktoren, weil zum einen, als ich die Botschaft bekommen habe von Mama, sind wir an dem Wochenende umgezogen, was erstmal eine gute Ablenkung war. Dann habe ich nebenbei mein Abitur gemacht und dann wurde uns ja zudem noch gesagt, dass wir jetzt irgendwie mehrere Monate zu Hause sein müssen und keinen mehr sehen können. Sprich, alles, was in mir drin war, konnte ich gar nicht mit irgendjemandem außen teilen. Also zumal du ja jetzt auch nicht irgendwie zur Schule gehst und sagst, oh Leute, meine Mama ist schwer krank, ich möchte jetzt unbedingt mit dir darüber reden, sondern ich habe das schon alles sehr mit mir ausgemacht. Ich hatte eine Freundin, die das 1:1 so erlebt hat und auch viele Fälle schon hatten. Und das war natürlich gut, die dann wenigstens immer mal anzurufen oder mit ihr zu schreiben, dass du eben jemanden hast, der dich da auch versteht, weil ich bin ehrlich, wenn man es nicht in der Familie hatte, hörst du halt auch nichts anderes als, ja, das wird schon oder alles Gute. Aber das bringt mir in dem Moment nichts, weil ich bin immer noch in dieser Situation gefangen. Und ja, eigentlich hat es dann so ein bisschen seinen Lauf genommen. Die ganzen Chemotherapien haben angefangen. Also der ganze Prozess waren 10 Monate. Also es war wirklich Hardcore, Chemo, Bestrahlung, Operation. Und ich war die Einzige, die mit ihr halt zu Hause war. Sprich, eigentlich habe ich ja alles selber miterlebt. Ich habe gekocht, ich habe nicht gewusst, was nachts passiert. Du kennst das ja immer nur aus Filmen. Du bist in Film und weißt, okay, es kann sein, dass sie Fieber bekommt, dass sie sich übergibt. Was machst du dann? Holst du einen Krankenwagen? Du weißt ja gar nicht, wie ein Mensch das auch verträgt. Und du erwartest ja auch immer das Schlimmste. Wobei wir sehr früh für uns gesagt haben, aufgeben ist gar keine Option. Und durch unser Mindset sind wir wirklich, und das klingt doof, aber wir sind so gut durch die Zeit gekommen. Mama hat sich belesen. Mama hat ganz viel umgestellt, sei es Ernährung, Bewegung. Also sie ist jetzt fitter als vor der Krankheit und das waren eben so Sachen, die wir währenddessen optimiert haben. Ich habe mich immer gekümmert, wir hatten immer so einen 3-Wochen-Abstand. Die erste Woche ging es ihr richtig schlecht, da war ich natürlich 24/7 irgendwie parat und habe von Oma und Opa auch ein bisschen Unterstützung bekommen. War aber Corona, also es durfte ja auch nicht jeder reinkommen. Also bei uns war Doppelmaske, Handschuhe, Desinfektion. Es war wirklich wie in so einem Krankenhaus bei uns zu Hause. Und dann habe ich irgendwie nebenbei mein Abi gemacht und wir haben uns mit der Situation relativ gut abgefunden und haben das Beste aus dieser Situation gemacht. Und dann, als ich mein Abitur hatte, war es natürlich so, okay, warte mal, ich habe jetzt meinen Leistungssport nicht mehr. Ich bin jetzt hier gerade zu Hause gefangen, aber mit einer Situation, wo ich jetzt nicht nach außen gehen kann und Werbung machen kann oder jetzt in die Kamera lachen möchte. Und dann habe ich auch Social Media echt gecuttet. Also ich habe mich kaum noch gemeldet, nur gemeldet, wenn ich irgendwelche Vertragsbedingungen erfüllen musste, also für Werbungen, für meine Werbepartner, was aber auch nicht viel ist. Also ich habe nie viel Werbung gemacht, was ein großer Vorteil in dem Zeitraum war. Und ja, dann, als es langsam wieder losging und man raus konnte, war es schon so, dass ich gemerkt hat, oh, ich brauche ganz viel Aufmerksamkeit, weil ich war so in meiner Bubble zu Hause gefangen, dass, also entweder ich habe ganz viel Aufmerksamkeit gebraucht oder ich war wirklich zu Hause und habe nichts gemacht. Also von diesem Nichtstun aus der Corona-Zeit mit der Situation mit meiner Mom, wo die Antriebslosigkeit gar nicht, also ich habe gar keinen Antrieb mehr gehabt. Das hat sich schon noch sehr viele Monate danach auch gezogen und habe mich halt immer gefragt, okay, ja, wo sind jetzt Freunde? Wo kann ich mich irgendwie, ja, wo kann ich irgendwie dazugehören? Und es war wirklich ganz schlimm, was für eine Anerkennung ich danach brauchte oder gesucht habe, weil ich eben so gefangen war und gar nicht mehr wusste, wie ich rauskomme.
Was glaubst du, würde ein Psychologe oder ein Experte dem Ganzen für einen Namen, für ein Label geben, was du da erlebt hast?
Boah, also es war schon eine sehr traumatische Zeit. Also ich glaube, ich habe es, also das zu realisieren, was damals da war, das habe ich, glaube ich, auch immer noch nicht. Ich glaube, du steckst das irgendwann so weg und wir wollen uns auch gar nicht mehr so an die Zeit erinnern. Klar, ich will jetzt auch nicht in der Vergangenheit leben, aber das wirklich zu verarbeiten, was eigentlich in diesem Jahr passiert ist, ist schon nicht so passiert. Mhm. Und wie gesagt, also ich glaube, das Schlimmste war, dass ich eigentlich mir die ganze Zeit gesagt habe, Emilia, funktionier, zeig keine Schwäche, sei nicht traurig. Ich habe wirklich 2 Tage geweint, einmal am Anfang und danach war so, okay, du bist jetzt ein Stein und du funktionierst einfach nur. Und das ist mir halt so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil Emotionen danach zu zeigen, war auch richtig schwer. Mhm. Also ist für mich immer noch schwer, weil ich immer noch dieses Muster tatsächlich habe.
Mhm. Was ja vielen Menschen so geht. Mhm. Und das ist nur menschlich. Jetzt ist ja aber auch so, dass wir beobachten, dass in jeder Krise immer neue Fähigkeiten entstehen, die einem quasi die Kraft geben, das zu überstehen und einem dann auch in späteren Phasen helfen. So eine Superpower. Was würdest du sagen, hast du für eine Superpower in dieser Zeit entwickelt, die dir heute als die neue Emilia, als die Weiterentwickelte täglich hilft?
Bei mir war es tatsächlich zu verstehen, dass das Leben sehr schnell vorbei sein kann und dass wir gemerkt haben, sowohl Mama als ich, okay, was hinterlässt du eigentlich, wenn du jetzt so morgen von der Welt gehst? Und dieser Satz hat mich total motiviert, generell weiterzumachen oder jetzt täglich, oder hat mir ab dem 1.1.2022 hat mir extrem den Antrieb gegeben, weil ich habe gemerkt, also man hätte ja nicht gewusst, was in der Zeit passiert. Es hätte vorbei sein können. Es ist zum Glück nicht so passiert, aber da habe ich auch gemerkt, okay, ich habe so eine große Reichweite. Was mache ich eigentlich damit? Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht viel Impact damit geleistet oder vielmehr viele Menschen irgendwie was Positives mitgegeben oder die Reichweite richtig genutzt. Und das war für mich, ich habe so eine Power in mir entwickelt, Dinge zu machen oder jetzt auch in der Zukunft. Viele Dinge wurden natürlich auch noch nicht umgesetzt. Ich kann jetzt nicht alles von heute auf morgen machen, aber die Power oder die Motivation, die ich da draus gezogen habe, war so stark, dass ich mir so dachte, okay, krass, alles, was ich jetzt irgendwie neu mache oder poste oder ich habe danach einen Podcast gestartet, weil ich mir so dachte, das ganze Wissen, was ich mir angeeignet habe, auch durch die Zeit, ey, ich kann damit bestimmt wenigstens einer Person helfen. Mhm. Und dann war ich so, okay, ich muss meine Reichweite einfach viel sinnvoller nutzen. Und das war so die Power, die ich daraus eigentlich mitgenommen habe, weil die Motivation, weil eben sowas Schlimmes passiert war, danach so viel größer war, wirklich, ja, was zu hinterlassen.
Und man sieht, wie deine Augen funkeln, wenn du das erzählst, aber ich finde es immer wieder erstaunlich und verrückt und bei mir musste auch wirklich was Schlimmeres passieren, um den Aha-Effekt zu kriegen und es ist wirklich, wir sehen es bei Menschen immer wieder und das, was du gerade erzählt hast, kennt man von Social Media, man kennt es aus dem Fernsehen, dass das Leben endlich ist und dass man den Tag genießen soll und sowas, aber wenn es wirklich im eigenen Leben, in der Familie ankommt, kriegt es nochmal eine ganz andere Wucht und damit auch emotionale Intensität. Du hast gerade deinen Podcast angesprochen, Grow Beyond. Ich durfte da auch zu Gast sein. War eine sehr, sehr schöne Episode, wo du ja deine Community und das nicht nur eine Person, das sind tausende, Millionen von Menschen, von deinem Wissen, von deinen Erfahrungen partizipieren lässt, aber auch sehr offen darüber sprichst, wie du dich noch weiterentwickeln möchtest. Und du bist, wenn ich das so von außen betrachten darf, im Bereich Ernährung schon sehr, sehr Weltklasse unterwegs, im Bereich Sport, deine große Leidenschaft. Was sind denn so im Moment so deine Entwicklungsfelder, wo du im Moment die höchste Priorität draufsetzt?
Also bei mir ist es so, dass ich immer versuche, gerade wenn ich irgendwie so Kleinigkeiten bei mir entdecke, die irgendwie mich nicht gut fühlen lassen, dann versuche ich das schnell irgendwie rauszufinden, weil dann mache ich halt noch nicht alles gut. Und es ist natürlich okay, mal ein paar Wehwehchen oder sowas zu haben, aber ich lese da sehr, sehr viel und spreche auch gerne mit anderen Menschen, gerade im Podcast. Wir haben über das Thema Schlaf gesprochen, worüber ich nichts wusste. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer und lese jetzt dann auch dein Buch, sprich, ich habe dann auch wieder da Informationen. Ansonsten, ich lese gerade von Dr. Peter Attia das Buch Outlive. Und er beschreibt meine Philosophie auch ganz gut, weil ich habe voll lange nach Leuten gesucht, die verstehen, dass man Medikamente nicht einfach einsetzen muss, sondern nach der Ursache gucken muss. Und dieses ganze Thema Longevity interessiert mich gerade auch extrem, weil ich mir denke, okay, klar, ich habe kein Medizinstudium. Trotzdem heißt es nicht, dass ich ganz viel über meinen Körper lernen kann und auch weitergeben kann. Und alles, was für mich funktioniert, muss nicht für dich funktionieren, andersrum genauso. Aber diese ganzen Erfahrungen, die ich mache, teile ich eben. Und da ist es so, da nehme ich mir jetzt aktuell immer Themen vor. Zum Beispiel habe ich mich mit dem Thema Blutzucker krass auseinandergesetzt, habe auch selber getrackt. Und da ging es mir gar nicht darum, was irgendwie die Welt erzählt, was die Medien erzählen, sondern klar, es war ein Hype, auf dem bin ich auch so ein bisschen aufgesprungen. Aber es war eher so, okay, was erzählt sie da? Weil das, was sie erzählt, ist sehr sinnvoll. Funktioniert es jetzt aber auch bei mir? Es hat krass funktioniert, mein Energielevel, das war Glucose Revolution, das war das Buch und das war wirklich enorm und so gehe ich jetzt vor, dass es wirklich darum geht, dieser Dr. Peter Attia hat ja sehr viele Krebspatienten immer operiert und hat sich gefragt, okay, ich sorge jetzt dafür, dass ich irgendwie die Leute 10 Tage länger leben lasse, aber was war denn die Ursache, dass ich sie jetzt überhaupt auf meinem Tisch habe und die operieren muss? Und danach strebe ich auch so ein bisschen, wirklich meiner Community zu sagen, hört wirklich nicht auf alles, was irgendwie im Internet verbreitet wird. Ihr müsst jetzt nicht jedes Süßungsmittel ausprobieren, weil da jetzt weniger Kalorien drin sind, sondern konzentriert euch mal wirklich so ein bisschen auf euren Ursprung. Guckt mal, was hat die Großmutter gegessen. Und da lege ich gerade viel Wert drauf, dass ich mich immer reinfuchse in Themen, ob es Supplemente sind, ob es der Blutzucker ist, aber so, dass ich nicht Fanat bin, sondern dass ich mir Wissen aneigne und dann für mich meine optimale Routine finde und einfach ausprobiere.
Macht sehr viel Sinn. Ich habe eine Frage, dein Podcast heißt ja Grow Beyond, Grow, wachsen im Englischen. So, und es gibt ganz viele Menschen, die auch zu mir kommen, wenn ich über Schlaf spreche oder über Energielevel oder sowas, die dann so ein bisschen das kritisch sehen und sagen, ja, immer diese Selbstoptimierung und man kann auch alles übertreiben, immer höher, schneller, weiter. Warum kann man es denn nicht mal gut sein lassen? So, was würdest du solchen Menschen antworten, die sagen, warum muss ich denn ständig immer nur wachsen, wachsen, wachsen?
Also ich sag mal so, wenn es dir zu 100% gut geht, du keinen Schlafmangel hast, du nie einen Blähbauch hast oder du nie krank bist, dann musst du auch nichts machen. Dann machst du auch irgendwie alles schon richtig. Aber gerade weil unsere Lebensmittel nicht mehr so gut sind, haben wir eben so viele Defizite auch in unserem Körper. Und wenn jemand zu mir sagt, hey, es reicht total, wenn du Gemüse und Obst isst, dass du deine ganzen Nährstoffe deckst, das ist halt leider nicht mehr so. Es gibt so viele Studien darüber, die wirklich aufzeigen, dass uns eben wirklich viel fehlt. Ich weiß gar nicht, wir müssten 8 Portionen Gemüse am Tag essen. Das schafft man ja gar nicht mehr. Also dann würde ich ja die ganze Zeit vor einem Topf Gemüse sitzen und versuchen, das in mich reinzuschaufeln. Und dann kommt wiederum das Mikrobiom, was da anklopft und sagt, oh, so, jetzt hast du aber wirklich die schlimmsten Blähungen ever. Und das ist halt meiner Meinung nach einfach so ein bisschen, worauf man vielleicht achten kann. Aber ich finde, das ist auch immer so von Person zu Person unterschiedlich. Wenn du das gerne machen möchtest, dann informier dich. Es gibt viele Informationen. Aber wenn du es gar nicht willst und es auch mal in Kauf nimmst, öfter krank zu sein oder einen Schlafmangel zu haben oder dich nicht fit zu fühlen, dann würde ich auch niemals jemanden dazu zwingen. Also ich bin ja auch immer nur eine Anlaufstelle, wo man sich minimal inspirieren lassen kann. Aber ob es dann für dich mit dem Blutzucker genauso funktioniert wie bei mir, da ist ja unser Körper dann auch sehr unterschiedlich und auch die Lebensweise.
Aber das stimmt, dass wir große Unterschiede in der Physiologie haben, aber die Mechanismen dahinter, die sind doch auch sehr ähnlich und sich mit diesen zu beschäftigen und das ist ja auch das, was du mit den Menschen teilst, macht viel Sinn. Und noch einen weiteren Aspekt, den ich auch Menschen mitgebe, die so ein bisschen kritisch drauf gucken, ist, dass die Gesellschaft im Durchschnitt sich halt sehr, sehr schlecht entwickelt hat. Und nur weil die Leute, die 5, die man kennt, es genauso machen, heißt noch nicht, dass das natürlich und normal ist. Heißt auch nicht, dass man da ausbrechen muss. Aber Beispiel, du hast gerade Schlaf angesprochen, wir alle brauchen 90 Minuten Tiefschlaf. So, und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich schlafe 7-8 Stunden, dann messen wir den Tiefschlaf und dann sind es nur 10 Minuten. So. Dann hat es nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern hat es damit zu tun, dass man diese Person wieder ansatzweise in den Normalbereich führt, wo sie einfach durch Lifestyle-Entscheidungen, vielleicht auch durch gesundheitliche Probleme ein Stück weit vom Weg abgekommen ist.
Ja, und ich finde es halt auch immer so spannend. Also meine ganze Familie ist ja auch auf den Zug mit aufgesprungen, worüber ich sehr stolz und dankbar bin. Und man sieht so einen heftigen Unterschied. Meine Oma wird jetzt 80, mein Opa ist 75. Die sehen jetzt 10 Jahre jünger aus als vor 10 Jahren. Wir haben alles umgestellt, die fühlen sich nicht gezwungen. Diäten sind bei uns generell ein No-Go. Also alle, die hier zuhören, streicht das Wort Diäten, die sind nur zum Scheitern verurteilt. Also da nimmt man mehr zu als ab. Und mir geht es eigentlich immer um eine Lifestyle-Optimierung über einen langen Zeitraum. Ich sage nicht, dass man von heute auf morgen alles umstellen muss. Das ist für den Kopf ist das so viel Stress. Also wirklich Step-by-Step kleine Dinge, sei es eine halbe Stunde früher mal ins Bett gehen und nicht direkt 3 Stunden früher, wenn man irgendwie so eine Nachteule ist. Und darum geht es mir, dass man wirklich versteht, hey, obwohl du, also Longevity ist ja den Zeitraum, den man lebt, gesund zu leben. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass ich vielleicht 100 werden muss, aber die Zeit, die ich hier auf dieser Welt bin, möchte ich halt gesund sein und ich will nicht die letzten 10 Jahre meines Lebens die größten Schmerzen haben. Und das ist eher das, was mich gerade interessiert und ja, mir hat es keiner beigebracht, deswegen muss ich da halt irgendwie mich selber belesen.
So, worüber wir jetzt schon implizit sprechen, sind am Ende Verhaltensänderungen. Das ist ja das, was Menschen oder wo Menschen Schwierigkeiten mit haben. Dann gibt es Menschen, die haben mehr Disziplin, dazu gehörst du sicherlich, ist ja auch eine, darüber sprichst du viel. Da würde ich gerne auch gleich ein bisschen mehr verstehen über deinen Weg. Aber dann gibt es Menschen, die diese Disziplin eben gar nicht haben sich aber trotzdem verändern möchten. Und es gibt ein ganz bemerkenswertes Zitat von dir, das kommt nicht ursprünglich von dir, aber du sagtest, der Weg ist das Ziel. Gibt es eine schöne Podcast-Episode von dir und wer jetzt sagt, oh, gehen, schon 8 Millionen Mal gehört, Vorsicht. Die Begründung dafür finde ich bemerkenswert. Dann fallen so Sätze wie, dass du auch im Leistungssport zum Beispiel schon die Erfolge mal gerne mitgenommen hast, aber das sind Dinge, die sehr schnell verpuffen. Daraus zieht man keine dauerhafte Zufriedenheit, sondern bei dir war es immer schon so, dass du den Weg, die harte Arbeit, das Training sehr, sehr magst. Und das uns trennen ja ein paar Jahrzehnte vom Alter, wenn ich das mal so sagen darf, ist für deine Generation, wenn man sich jetzt mal auf die großen Klischees beruft, schon bemerkenswert, weil deiner Generation wird ja auch vorgeworfen, dass sie nur noch auf diese sofortige Belohnung, Instant Gratification ist ja hier das Stichwort, was man auf Social Media bekommt, was man durch das Bestellen bei einem Lieferservice, man klickt auf Link und 10 Minuten später hat man die Chips, die man möchte. Also das ist ja schon etwas, was unsere Zeit prägt. Woher kommt es aber bei dir, Emilia, dass du eben dieses Mindset entwickelt hast oder vielleicht auch schon immer hattest, dass du dich wirklich auf den harten Prozess mehr fokussieren und freuen kannst, als auf diese kleinen Erfolgserlebnisse auf dem Weg?
Ich glaube, es ist ja in jedem Bereich so. Wenn du dir irgendwie ein teures Auto holen kannst, dann freust du dich vielleicht mal, aber wenn du dann trotzdem unglücklicher Mensch bist, wirst du in diesem teuren Auto, was du dir in dem einen Tag leisten konntest, bist du ja dann auch nicht glücklich. Und deswegen für mich ist der Weg, muss natürlich auch immer Spaß machen. Du hast zwar ein Ziel, aber dein Ziel, an das du kommen willst, das soll dir ja auch Spaß bereiten. Und deswegen war es auch bei mir immer so, den ganzen Weg, den ich also auf mich genommen habe, der hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich den Weg dann automatisch gar nicht so als hart empfunden habe. Klar, war natürlich, ne, waren auch irgendwie schwierige Trainingseinheiten mit dabei. Aber grundsätzlich war es für mich so, auf diesem ganzen Weg kann so viel passieren, aber ich mache trotzdem weiter, weil er mir Spaß macht und weil ich eben ein Ziel habe. Ob ich dann aber jetzt an das Ziel komme oder nicht, das spielt für mich keine Rolle, ob ich dann weitermache. Also klar, bei mir gab es auch viele Ziele, die ich nicht erreicht habe aufgrund der Verletzung. Aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil mir der Weg so viel Spaß gemacht hat. Und deswegen sage ich auch immer, findet Dinge, die euch Spaß machen. Und auch jetzt mit dem Sport anzufangen oder Disziplin zu entwickeln, das macht am Anfang zwar nicht immer Spaß, aber wenn ihr dann so die ersten kleinen Erfolge habt, dann bringt das schon immer sehr, sehr viel. Aber trotzdem ist natürlich der Weg länger als dann dieser eine Moment, wo du dann vielleicht mal eine Medaille oder sowas in der Hand hast. Und deswegen habe ich mich schon sehr darauf konzentriert, was ich persönlich möchte und wo ich hinkommen will. Und ich wusste ganz genau, was ich jeden Tag machen muss, sei es Ernährung, sei es Sport, sei es genug Schlafen, damit ich eben meine Millisekunde weniger irgendwie im nächsten Wettkampf erreiche. Und deswegen, das sehe ich in jedem Lebensbereich so. Ich stecke mir auch so oft neue Ziele und ganz oft denke ich mir auch so, ach, es dauert so lange, da jetzt hinzukommen. Aber ich weiß ja immer, wofür ich es mache, für wen ich es mache, auch für die Community. Und ich glaube, ich brenne dann eher immer für den Weg, weil wir wissen alle, das Ziel kann entweder mal eine Stunde sein, es kann mal eine Millisekunde sein. Wir wissen ja gar nicht, und dann hast du ja auch immer wieder das neue Ziel, also das geht ja immer, du hast Weg, dann das Ziel. Dann hast du einen neuen Weg, dann hast du wieder ein Ziel. Und dann ist es halt so, okay, guck mal, was länger ist. Und das, was länger ist, muss dir automatisch auch mehr Spaß machen dann.
Das macht theoretisch hochgradig Sinn, aber genau an diesem Thema scheitern viele Performer, auch High-Performer, auch Peak-Performer, weil sie sich so sehr an diesen Zielen festhalten und den Weg eher als als Belastung empfinden und sind dann sehr enttäuscht, wenn sie dieses Ziel erreicht haben und merken, dass sie sich gar nicht besser fühlen. Da entsteht ganz oft, ich treffe viele Menschen, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere oder beim Erreichen von großen Meilensteinen sehr unglücklich bis hin zu depressiv werden, weil sich ihr ganzes Leben als eine Art Lüge rausstellt, weil das Gefühl, worauf sie hingearbeitet haben, das gibt's nicht. Die Belohnung bleibt aus. Und deshalb ist das, wie du es sagst, sich zu etwas, was gerne hart sein kann, aber was trotzdem jeden Tag Spaß und Freude macht auf gewisse Art, ist viel, viel nachhaltiger. Vor allem, wenn der Erfolg auch mal ausbleibt. Auch hier habe ich ein schönes Zitat von dir rausgesucht. Das heißt, denn nur weil mal eine Sache nicht direkt funktioniert, heißt doch noch lang nicht, dass sie nicht auch in einem Jahr vielleicht funktioniert. Weil ja, Menschen geben ja, wenn ich das zu Ende führen darf, Menschen geben oft zu früh auf, weil eben die emotionale Belohnung fehlt. Aber du machst es anders.
Ja, und gerade bei so Plattformen, bei Social Media ist es ja so, wir haben ja die direkte Belohnung oder auch nicht durch Zahlen, durch Likes, durch Klicks und so weiter. Und klar, wenn man ein Video hochlädt, wir haben vorhin drüber gesprochen, und es nicht erfolgreich wird, dann ist direkt so, oh, die Plattform ist so doof, oh, das macht mir alles keinen Spaß. Wenn du dann aber mal ein Video mit 100 Millionen Klicks oder sowas hast, dann bist du auf einmal so, oh, ich bin so motiviert. Und so ist es ja immer, auch gerade bei der Ernährung. Klar, wenn du dann abnimmst, denkst du dir so, oh, jetzt macht's Spaß. Wenn du davor aber 5 Monate nicht abgenommen hast, dann dachtest du dir so, du machst alles falsch im Leben. Mhm. Und so ist es halt nicht. Also es ist wirklich... Du weißt ja auch nie, was auf deinem Weg passiert, und wir können es ja schlussendlich nicht ändern. Also mir ging es halt auch immer drum, egal was ich jetzt mache, ob ich jetzt morgen, also ich kann mich morgen verletzen, ich kann morgen einen Unfall haben und habe vielleicht nicht mehr so eine schöne Haut, wie ich sie vielleicht jetzt habe. Es kann ja alles passieren, und für mich war es dann immer das Beste aus der Situation, die in dem Moment passiert ist, zu machen und dann zu optimieren. Also gar nicht sich jetzt hinsetzen und dann darüber trauern und sagen, also man hat ja auch Glaubenssätze, die man entwickelt, dass man vielleicht auch so sagt, okay, ich bin es nicht wert, dass ich jetzt an das Ziel komme, oder ich schaff's eh nicht, andere sind eh immer besser. Aber wenn du wirklich richtig aus dem Herzen dran glaubst, dass das was wird, dann funktioniert das immer irgendwie. Und auf dem Weg können sich ja die Ziele auch komplett neu strecken. Also es geht ja immer gar nicht darum, alles, was ich mir Anfang des Jahres gesetzt habe, zum Teil habe ich die Dinge geschafft oder auch noch nicht geschafft, aber ganz viele Dinge haben sich auch neu entwickelt oder sich neu definiert. Und das heißt dann gar nicht, dass du gescheitert bist, sondern dass du einfach auf deinem Lebensweg neue Dinge für dich definiert hast und dir neue Ziele gemacht hast, weil du gerade in einer anderen Situation oder in einer anderen Lebenslage steckst. Und ich finde, diese Dinge, wenn du vielleicht dein Ziel mal nicht geschafft hast, dann als Scheitern direkt zu sehen, würde ich eh nicht sagen. Sondern es gibt immer Optimierungsbedarf. Einfach hinsetzen, gucken, okay, was kann ich vielleicht besser machen? Oder ist es wirklich mein Ziel? Ich hatte schon so viele Ziele, wo ich mir danach so dachte, boah, ich habe die einfach falsch definiert. Und kein Wunder, dass ich dann da nicht rangekommen bin.
Ich finde das, was du jetzt gerade sagst, interessant, weil... Es gibt so auf der einen Seite Disziplin. Disziplin steht ja auch dafür, mal Dinge zu tun, auf die man keine Lust hat, wenn man sich nicht danach fühlt. So auf der anderen Seite ist ja aber schon auch ein Risiko, wenn man zu lange an seinen Werten vorbei, an seinen Interessen vorbei, an seinen Leidenschaften vorbei, sich immer nur durchkämpft. Und wie hast du das für dich in deinem Leben festgestellt, dass du nicht aufs falsche Pferd setzt, also nicht Disziplin mit einer falschen Richtung verwechselst? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Boah, ich glaube, da gehört ganz viel Bauchgefühl dazu. Also sich wirklich, also unsere Generation, gerade meine, Gen Z, ist ja super schnelllebig. Also wir haben Handys, wir haben das, wir haben so viele Informationen, so eine riesengroße Informationsflut, dass wir einfach nur noch überfordert sind. Und wenn ich was poste, finden das alle toll und wollen das Leben auch haben. Wenn aber jetzt wieder 10 Minuten später jemand anderes wieder einen anderen Lifestyle postet, dann wollen die alle das haben. Und da heißt es wirklich, setzt euch auch mal, nehmt euch mal ein Wochenende, schaltet wirklich euer Handy aus, setzt euch hin und nehmt euch einfach mal ein Blatt und schreibt mal Interessen auf. Und dann hat man meistens immer irgendwelche Zusammenhänge, die wirklich definieren, was sind deine Stärken. Also auch mal bekannte Fragen. Hey Mama, hey Opa, hey beste Freundin, was sind die 3 Dinge, mit denen du mich beschreibst? Oder was sind meine 3 Stärken? Was siehst du so in mir? Also weil ganz oft sieht man ja selber Dinge gar nicht, die andere sehen. Und da sich einfach mal hinzusetzen und zu gucken, okay, ich nehme mir jetzt ein Blatt, ich mache mir irgendeine Mindmap, muss nicht ordentlich sein, muss jetzt kein schönes Vision Board oder sowas sein, aber ohne Handy mal zu gucken, okay, was hat mich als Kind interessiert, was interessiert mich jetzt, worüber lese ich vielleicht Bücher oder was würde mich interessieren oder welche Person inspiriert mich so ein bisschen. Natürlich heißt es da nicht 1:1 genauso werden, aber das hat mir geholfen, wirklich mal runterzukommen. Viele machen es auch in der Meditation, aber gerade wenn man da noch nicht so einen Bezug zu hat, verstehe ich auch, wenn man sich einfach nur hinsetzt und dann einfach mal guckt. Und dann ist es auch ein Prozess, dann setzt du dich ein paar Monate wieder hin. Gerade wenn du noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung oder dich mit dir selber befasst hast, ist es natürlich schwer, jetzt auch auf viele Dinge manchmal zu kommen. Und das ist dann ein Prozess, der hat sich bei mir auch krass entwickelt. Also Persönlichkeitsentwicklung, wenn du einmal anfängst, hörst du nie damit auf. Und da heißt es immer viel reflektieren, viel optimieren. Und so habe ich das eigentlich gemacht, wirklich mal abzuschalten und den Vergleich wegzulassen.
Mhm. Du hast jetzt schon das Handy angesprochen, Social Media, was ja das Leben von den meisten Menschen, inklusive mir, auch dominiert. Und was ja da ist eine schöne Ablenkung, enjoy responsibly sozusagen, wie mit vielen Dingen, aber da wird ja auch von den Menschen immer nur die beste Seite gezeigt. So, und viele Menschen bewundern dich auf den Plattformen, folgen dir, weil sie sagen, so will ich leben wie Emilia. Aber was überraschend ist, du sagst auch ganz offen, dass selbst du Selbstzweifel kennst, wenn du dich auf Social Media eben mit anderen Menschen vergleichst. Das Spiel hört ja nie auf. Mhm. Es gibt immer jemanden, der vielleicht nochmal 3 Follower mehr hat oder was auch immer so die Kriterien sind. Und das, als ich das gelesen habe, fand ich es auch ein bisschen erlösend für all die Menschen, die eben dir hinterher eifern, dass es dir gar nicht so anders geht. Also lass uns doch mal ein bisschen hinter deinen Vorhang gucken, selbst wenn man so auf diesem Social Media Olymp steht, dass es trotzdem immer was gibt, was einem vielleicht Ängste bereitet oder Selbstzweifel kreiert oder so. Wie ist das für dich oder wie war es vor allem für dich persönlich?
Also ich würde lügen, wenn ich mich nicht auch vergleiche. Also klar, ich habe jetzt gerade gesagt, dass man das mal beiseite legen sollte und das ist auch wichtig, aber es gibt immer Tage, wo ich auf Plattform unterwegs bin und mir so denke, okay, das will ich auch haben, das möchte ich auch haben. Oh, für den nächsten Red Carpet wäre ich gern doch nochmal dünner oder da würde ich dann vielleicht, also das sind halt so Dinge, mit denen du dich beschäftigst, weil du natürlich unter Druck gesetzt wirst, aber weil du dir selber den Druck machst. Also es ist ja eine freie Entscheidung, auf diesen Plattformen die Videos oder den Inhalt der Menschen zu konsumieren. Es ist aber auch wirklich schwer zu sagen, ich mach's nicht mehr. Mhm. Und da erinnere ich mich einfach ganz oft, wenn ich mich dabei erwische, und es ist total normal, dass wir Selbstzweifel haben und dass wir uns dabei vielleicht auch mal erwischen, aber gerade in dem Moment, wo wir es merken, uns wirklich zu erinnern, okay, guck mal, was ich habe und sich dann wirklich eher 3 Dinge zu sagen, die positiv an mir sind, als dass man wirklich die negativen Dinge aufruft. Und wir Menschen sind alle so individuell und jeder ist so gut, wie er ist. Ist natürlich immer leicht gesagt und auch ich bin dann immer manchmal so, wo ich mir so denke, okay, das kann ich noch optimieren durch den Sport, dann kann ich das noch optimieren und dann kann ich das Business vielleicht noch gründen und dann eine Woche später war ich dann immer so, jetzt habe ich aber doch Lust auf was anderes. Und da kann man sich einfach krass drin verlieren, auch in der Informationsflut, die wir haben. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen Social-Media-Zeiten einbaut. Und ich sage auch immer zu den Leuten, die Social-Media konsumieren, konsumiert es nur, wenn ihr entweder Personen habt, die euch inspirieren, wo ihr wirklich was mitnehmen könnt, aber konsumiert es nicht einfach so 5 Stunden am Tag. Weil klar, bei mir ist es mein Job. Und da ist es noch ein bisschen gerechtfertigt, weil ich meine, ich brauche ja neue Video-Inspirationen, sprich ich bin auch sehr viel im Research auf den Plattformen unterwegs. Und ich sage aber auch immer, es ist so unnötig, 5-6 Stunden auf diesen Plattformen zu verbringen, sich da zu verlieren in diesen ganzen Videos und empfehle jedem, macht's nicht, wenn ihr es nicht machen müsst. Oder konsumiert wirklich nur die Profile, wo ihr wirklich was von habt und wo ihr euch nicht einfach nur das Leben von anderen anguckt oder wie die ihre Kinder präsentieren oder was weiß ich. Weil dann denke ich mir so, die Zeit, die du da investierst, kannst du auch einfach in dich investieren. Einfach indem du vielleicht ein Buch liest oder wenn du so unzufrieden bist. Weil meistens, ich habe das auch gemerkt, als ich mich so verglichen habe, habe ich mich eigentlich nur verglichen, weil ich mit der Situation jetzt gerade mit mir unzufrieden bin. Also sei es, weil ich vielleicht gerade ein bisschen nachgelassen habe mit dem Pensum oder mir ein bisschen Disziplin dann doch mal gefehlt hat. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich 24 Stunden am Tag und das ganze Jahr durch Disziplin habe. Also ich habe auch super oft Monate, wo ich gar keine Motivation habe und mir so denke, okay, warum mache ich das gerade? Also was soll ich eigentlich machen? Es gibt so viele neue Leute. Irgendwann ist da das wahrscheinlich auch so ein bisschen vorbei hier. Und dann denkt man sich natürlich auch so, okay, wie geht's weiter? Aber da einfach so ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen und da auch an sich zu glauben, hilft, glaube ich, dass man sich wirklich in den Momenten, wo man sich erwischt, das einfach reflektiert und sagt, okay, hör jetzt auf damit.
Das, was du jetzt vorschlägst, nehmen sich ja viele Menschen tagtäglich vor, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Aber es gibt ein sehr verzwicktes Molekül, was es gar nicht so einfach macht, und das nennt sich Dopamin. Dopamin wird viel diskutiert, jeder hat schon mal gehört, aber gar nicht so viele verstehen wirklich den Wirkmechanismus, denn Dopamin hat so das Image des Wohlfühlmoleküls. Aber die eigentliche Funktion von Dopamin ist Motivation. Es nennt sich auch the molecule of more. Denn wenn der Körper versteht, wo durch welches Verhalten er Dopamin bekommen hat, will er sofort mehr davon. Und deshalb fällt es eben schwer, nach 10 Minuten TikTok aufzuhören, sondern man denkt, das nächste Video könnte noch einen größeren Kick geben. Vor ein paar Wochen saß die Celine Villers hier, die auch auf LinkedIn sehr erfolgreich ist. Und ich habe sie gefragt, wie sie eigentlich emotional damit umgeht, wenn mal ein Post floppt bei ihr. Und sie sagte sehr offen, dass ihre Stimmung schon nicht unabhängig ist von der Performance auf Social Media, weil da ihr Job von abhängt. Sie hat ja eine Beratung für Personal Branding, sie will mit einem guten Vorbild vorangehen. Wie ist es denn bei dir, Emilia? Hängt deine Stimmung auch von deiner Performance, ob ein Video viral geht oder nicht, ab? Oder ist es etwas, was du mit völliger Distanz objektiv betrachten kannst?
Nee, also es geht schon nicht an einem vorbei. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann zu Hause sitze und schlechte Laune habe oder so eine Stimmungsschwankung habe, sondern ich gucke dann meistens immer, warum es nicht abgegangen ist. Also ich bin ein super lösungsorientierter Mensch und schaue dann einfach, okay, lag das jetzt wirklich daran, dass die ersten 3 Sekunden vielleicht nicht spannend waren oder dass ich das Video nicht beschriftet habe? Klar, es ist super deprimierend, wenn du so viel Arbeit in Videos steckst und extra irgendwelche Trips buchst, damit du irgendwie eine gute Location hast und nicht immer nur, also ganz oft ist es super grau in Berlin, deswegen fliege ich sehr oft in andere Länder, damit ich da einfach drehen kann. Und da siehst du natürlich den Aufwand und das ist schon manchmal ein bisschen deprimierend. Dennoch weiß ich halt auch da wieder, wofür ich es mache. Und es ist halt so, über Nacht kann mal ein Video viral gehen. Ich habe das beste Beispiel, es gab mal, ich kenne einen Creator, der hat jetzt noch mehrere 100 Millionen Abonnenten, übergreifend auf alle Plattformen. Und der hat gesagt, ich kündige meinen Job und nehme 365 Tage und poste jeden Tag ein Video. Das war ist ein sehr kreativer Mensch, ist so ein bisschen in die Comedy-Richtung. Und ich glaube, er hat 180 Tage was gepostet und hatte dann so 10, 20, 30.000 Abonnenten. Und dann über Nacht ist ein Video auf 100, 200 Millionen Views gegangen. Und das hat sich dann entwickelt. Seit dem Tag zieht er bis heute immer noch durch und hat es dann auch erreicht. Also man weiß nie, was passiert. Also egal, wer Social Media anfängt, wenn du Social Media wirklich machen willst, es wird der Tag kommen, wenn du durchziehst, dass du auf einmal erfolgreich wirst. Die Algorithmen lieben Leute, die jeden Tag posten. Mhm. Es ist natürlich nicht für jeden gemacht, aber dennoch... Klar, ne, Zahlen spielen immer eine Rolle. Also ich würde auch lügen, wenn es mich jetzt irgendwie nicht interessiert. Das ist schon deprimierend, wenn du beim Vortag irgendwie 3 Millionen Views hattest und dann paar 100.000 Likes und am nächsten Tag irgendwie nur 10.000 Likes. Dann fragst du dich auch so, hey, ich habe doch irgendwie das Gleiche gemacht. Warum funktioniert das jetzt nicht? Aber es gehört dazu, weil man darf nicht vergessen, hinter all diesen Plattformen stecken so viele Algorithmen, so viele Daten, so viele Zahlen. Und dann gibt es immer wieder neue Menschen, die was posten. Sprich, wir haben aktuell viel mehr Content, der gepostet wird, als vor 5 Jahren, wo ich noch angefangen habe. Sprich, es ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Video viral geht, die ist halt einfach geringer.
Absolut. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl, ich kenne es zumindest, ich habe viele, viele Nullen weniger bei meinen Followern als du, aber ich setze mir auch manchmal so Meilensteine und denke mir dann, boah, wenn ich mal auf dieser und jener Plattform so 10.000 Follower hätte, dann fühle ich mich gut, dann ist alles anders. So, dann erreicht man diese Zahl und denkt sich, hoppla, irgendwie ist nichts anders, sondern wie fühlt man sich eigentlich mit 20.000? So, und wie fühlt sich's an, wenn es sechsstellig ist und so? So, und dann denke ich mir, ich in meinem kleinen Kreis bin so in diesem Spiel gefangen, aber die siebenstellig sind und so, die müssen sich doch ganz anders fühlen. Also, Emilia, du hast, ich weiß nicht, über 3,5 Millionen Follower oder wahrscheinlich sogar noch mehr auf allen Plattformen. 2 Fragen dazu. Erstens, was war so eine Schwelle, wo du dich wirklich vielleicht anders gefühlt hast, wo du gesagt hast, jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen oder so? Und kennst du dieses Gefühl nach wie vor, dass du eigentlich bemerkst, es ändert sich eigentlich nie was, egal wie viele Nullen meine Followerzahlen haben oder es macht einfach keinen Unterschied?
Also zahlentechnisch, ich glaube auf Instagram die 1. Million war schon krass, weil in Deutschland 1 Million zu haben, da gehörst du schon zu einem sehr geringen Prozentsatz. Ja. Klar vergleichst du dich dann auch mit irgendwelchen Ami-Influencern und denkst du natürlich so, ach, das wäre jetzt auch irgendwie schön. Aber klar, ne, es sind einfach andere Dimensionen. Aber trotzdem bin ich jetzt, also ich setze mir jetzt bis zum Ende des Jahres auch keine Ziele. Klar, bei mir ist immer so, ich möchte möglichst wenig Minus machen, aber auch wenn ich Minus mache, denke ich mir so, das sind Leute, die eh nicht meinen Content konsumieren möchten. Deswegen sehe ich das auch immer gar nicht so negativ. Es gab jetzt aber nicht den Tag, wo ich mich dann besser gefühlt habe. Ich freue mich, wenn es mal auf einmal irgendwie hochgeht. Aber man muss halt so krass bei Reichweiten unterscheiden, weil du hast ja zum Beispiel, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was Fernseher verkauft, dann willst du keine Leute haben, die sich nur für Schminke interessieren, weil ein Video mal abgegangen ist. Also du musst halt wirklich definieren, hast du ein Profil, was nur auf Reichweite hochskaliert wird? Also du bist dann einfach die Größte und die Beste in deiner Kategorie. Oder du baust Community, weil du, keine Ahnung, ein Produkt rausbringen möchtest. Also der größte Unterschied ist, es gibt so viele Creator, die mit 200.000 Abonnenten wahrscheinlich mehr verdienen als andere mit 3 Millionen, weil die Community stärker ist. Es ist so ein Unterschied, ob du 200.000 Leute hast, die dein Buch kaufen, oder du hast 2 Millionen Abonnenten, davon sind 3 deutsch und die kaufen dann dein deutsches Buch. Deswegen, was ist im Endeffekt dein Ziel, die Reichweiten zu haben? Und bei mir ist es ja auch je nach Plattform super unterschiedlich. Mein Instagram basiert sehr darauf, im Fashion-Bereich stattzufinden. Also Red Carpet-Auftritte, meine ganzen großen Brandpartner, die finden sehr viel auf Instagram statt. Auf TikTok erfinde ich mich auch gerade so ein bisschen neu, weil da ist es halt auch schwierig. Du musst, also es ist, wenn ich jetzt auf meinem TikTok-Account einen Podcast-Reel poste und das abgeht, dann ist mein ganzes Profil im Podcast-Algorithmus. Also es wird nur Leuten ausgespielt, die Podcast hören. Wenn ich dann aber ein Beauty-Reel am nächsten Tag poste für eine Brand, weiß ich jetzt schon, es würde nicht abgehen, weil ich in diesem Podcast-Ordner in der Kategorie gelandet bin. Und deswegen ist es halt wirklich, ne, was für eine Nische gibt es? Und dann echt versuchen, in deiner Nische der oder die Beste zu sein. Mhm. Und es ist super kompliziert tatsächlich, ist gar nicht so leicht, wie es alle immer denken.
Absolut, ist eine Wissenschaft für sich und sehr, sehr spannend. Lass uns das ganze Thema mal eine Ebene höher ziehen und mich würde noch deine Perspektive auf Erfolg interessieren. So, jeder spricht über Erfolg, viele Menschen wollen erfolgreich sein, es gibt ganz viele verschiedene Definitionen und von außen betrachtet würden viele Menschen dich auch als erfolgreich bezeichnen in dem, was du tust. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen erfolgreich sein und sich erfolgreich fühlen. Und ich darf ganz viele Menschen coachen und beraten, die auf dem Papier sehr erfolgreich sind, aber weit davon weg sind, sich wirklich erfolgreich zu fühlen. Mhm. Und das wäre meine erste Frage an dich, Emilia. So im Verlauf der letzten Jahre, hat sich dein Gefühl von Erfolg verändert?
Also klar, es hat sich schon verändert, weil als ich 16 war, wusste ich ja nicht mal, dass es ein Beruf ist, den ich ausüben kann. Das war ja eh so Content Creator, Influencer, die Begriffe kennen wir. Viele sehen das immer noch nicht als Beruf an. Das wusste ich ja auch noch nicht. Also ich habe das auch eher ein bisschen klein geredet. Und alles, was ich damals an Partner hatte im Vergleich zu jetzt, das sind schon Träume, die sich erfüllt haben, die ich nicht mal als Traum wahrgenommen habe, weil es so weit weg war. Und klar würde ich dahingehend schon sagen, spüre ich ein bisschen mehr Erfolg als damals, weil ich einfach eine sehr organische Entwicklung hingelegt habe, würde ich jetzt mal sagen. Es war jetzt nichts von heute auf morgen, war so ultra krass, sondern es war wirklich immer sehr consistent.
Und aber die Steigung war extrem hoch consistent, muss man sagen.
Ja, aber ich habe es nie in einer Woche oder so gemacht. Also es gibt ja wirklich viele, die in einer Woche mehrere hunderttausend Abonnenten dazu bekommen. Bei mir war es eigentlich nur dieses immer wieder jeden Tag, seit ich 16 bin, poste ich Videos oder Bilder. Und das hat sich dann sehr organisch entwickelt und nicht zu extrem, weil es kann halt auch von Nachteil sein, wenn du ein richtiges Hoch hast, kommt halt dann auch schnell das Tief und dann bist du absolut gar nicht mehr motiviert. Und so war es eigentlich auch mit den Partnern, die ich dazu gewonnen habe. Ich mache sehr wenig, also teilweise merkt man gar nicht, dass ich, glaube ich, Werbung mache, weil es mir auch sehr wichtig ist, nicht für irgendwas Werbung zu machen, was jetzt nicht funktioniert. Ich könnte mich wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen, aber ich mache es nicht, weil mir die Community dahinter zu wertvoll ist, es mir zu verkacken und weil ich selber nicht dahinter stehe. Und also so vom Gefühl, wenn ich jetzt mal so reinfühle, würde ich sagen, ich spüre das auch noch nicht so krass, den Erfolg, weil ich noch zu viel vorhab, dass ich sagen kann, okay, das, was ich mir vorgenommen habe, das ist es jetzt. Also es geht bei mir wirklich viel mehr noch um Menschen zusammenbringen. Aber das sind halt einfach, ja, neue Strategien beziehungsweise neue Pläne, die wir haben, die wir einfach nicht über Nacht umsetzen können, sondern das ist eine Entwicklung, sei es irgendwie eine Tour oder die Community zusammenbringen, das dauert halt, es muss auch alles geplant und organisiert sein. Mhm. Aber das sind schon so Sachen, die mir jetzt gerade noch viel zu viel fehlen, weil ich bin seit Jahren immer nur hinterm Handy und spreche in mein Handy und ich finde es so schade, dass ich die Community teilweise nicht täglich irgendwie dann sehen kann. Mhm. Und deswegen versuche ich eben, die Menschen, zu denen ich immer jeden Tag spreche, dann auch mal zu sehen. Und deswegen sind für mich Community-Events in der Zukunft das, was für mich auch so ein bisschen mehr Erfolg definiert, weil ich dann eben die Leute zusammengebracht habe. Viele haben nicht so eine große Freundesgruppe oder suchen mit Menschen, die das gleiche Mindset haben und die aus meiner Community teilen ja das gleiche Mindset, allein wenn die nur einen Podcast hören. Und da will ich schon meine Reichweite noch mehr nutzen und da zeichnet sich auch Erfolg für mich dann im Gefühl mehr aus, weil ich dann weiß, okay, ich habe irgendwas hinterlassen. Ich kann jetzt gut von dieser Welt gehen und das fehlt bei mir gerade noch so ein bisschen.
Mhm. Glaubst du, man kann sehr, sehr erfolgreich und gleichzeitig sehr zufrieden sein? Oder ist das ein Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt und man in eine Richtung sich entscheiden muss?
Doch, ich glaube schon. Also ich muss sagen, ich bin super zufrieden. Ich habe alles, was ich mir gerade irgendwie wünschen könnte. Also ich brauche jetzt aktuell theoretisch nicht mehr. Also ich habe ein wirklich gutes Leben, meiner Familie geht's gut. Und darüber, also dafür bin ich unfassbar dankbar. Klar gibt's immer natürlich noch ein paar Meilensteine, die man irgendwie haben oder erreichen möchte, sei es irgendwie finanziell oder dann eben noch im Business, was ich vorhabe. Aber ich glaube schon, wenn du oft dir auch Zeit für dich nimmst und auch verstehst, was du überhaupt geleistet hast, dass du dafür dankbar sein kannst. Ich finde, Dankbarkeit ist eine ganz große Rolle, nicht immer zu viel zu wollen, also immer mehr, weil ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, wenn du viel Geld hast, bist du auch nicht glücklicher. Ich finde, es kann man erst sagen, wenn man es hatte. Mhm. Also und dann guckt, okay, wie ist das Leben? Aber ich finde, ganz viel hat da auch so mit Erziehung zu tun. Also ich glaube, dadurch, dass meine Erziehung so gut war, bin ich auch immer so krass auf dem Boden geblieben, dass die mir auch immer gesagt haben, ey, das, was du jetzt hast, ist schon richtig gut. Also ich komme halt von nichts. Wir hatten früher gar nichts. Und deswegen weiß ich halt, dass das, was wir jetzt schon haben, also das ist mehr, als wir uns jemals erträumen könnten. Also daran haben wir nie gedacht. Und deswegen, ich bin gesund. Ich habe ein super Umfeld. Und die kleinen Dinge, die vielleicht dann irgendwie noch kommen, sei es irgendwann mal eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen oder was weiß ich, das sind halt so Sachen, klar, die kann man sich aufgrund des Geldes kaufen. Die Frage ist, bist du privat auch glücklich, dass du das auch wirklich als toll empfinden kannst? Und ich finde, da muss man viel mehr auf sich selber gucken. Was ist gerade in dir oder was kannst du vielleicht noch aufarbeiten, dass du dich glücklich fühlst? Aber Geld alleine macht es auf gar keinen Fall.
Und wie du sagst, das realisieren Menschen, die diesen Schritt gemacht haben. Ja. Und sonst klingt es immer wie so ein Lippenbekenntnis. Es gibt von Jim Carrey, dem Hollywood-Schauspieler, ein schönes Zitat, was mir hier einfällt. Der sagte, er würde sich wünschen, dass die ganze Welt mal für einen Tag reich ist. Denn dann würden sie sehen, dass es nicht die Antwort auf all ihre Fragen ist.
Oder die Lösung für alle Probleme.
Genau.
Also, ne, Depressionen lösen sich auch nicht auf, weil du Geld hast oder Krankheiten. Du kannst so krank sein, wie du willst. Klar, hast du vielleicht mal den einen oder anderen Arzt, der dir dann vielleicht hilft, aber es löst auch nicht durch Geld. Sprich, du bist dann dadurch auch nicht glücklicher. Und es ist ja so, die erfolgreichsten Menschen, Schauspieler, Sänger, was weiß ich, die sind teilweise kaputter als wir, die weniger Geld haben als die. Und da ist für mich auch so, kommt mal an den Punkt und guck dann, ob das Geld auch noch so toll ist, weil ich will auch nicht jeden Tag verfolgt werden.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob das ein Leben ist, was viele haben wollen.
Der Preis ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Wir wollen ja hier in diesem Auf- und Ab-Podcast so der Frage nachgehen, was eigentlich die Menschen, die aus Krisen geschwächt bleiben und am Boden liegen bleiben, von denen unterscheidet, die stärker zurückkommen können. Und wenn du jetzt mal auf deinen eigenen Weg gehst und auch so in deinem Netzwerk, du kennst viele Menschen, auch die bewegte Leben und Lebensläufe hatten. Was würdest du sagen, welche Dinge müssen zusammenkommen, dass Menschen wirklich stärker zurückkommen können?
Also ich glaube, was bei mir wichtig war, erstmal zu realisieren, in welcher Situation man gerade steckt, also zu reflektieren, okay, was ist gerade eigentlich das, was mich vielleicht unglücklich macht oder welche Situation ist es? Und dann zu gucken, okay, wie kann man das vielleicht auch optimieren oder da rauskommen? Und auch zu verstehen, dass das immer ein Prozess ist und dass das kann ein Jahr dauern, es kann 2 Jahre dauern, es kann 5 Jahre dauern. Aber die Motivation, die mir geholfen hat, die vielleicht auch dem einen oder anderen hier hilft, war für mich so, okay, ich lebe jetzt dieses eine Mal auf dieser Welt und ich möchte irgendwie glücklich sein. Ich möchte frei sein von schlechten Glaubenssätzen und ich möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel die Welt verlasse, möchte ich sagen können, dass ich das wirklich mein Leben sinnvoll genutzt habe und glücklich war. Und die Motivation hat mir so ein bisschen geholfen, da rauszukommen und mir auch geholfen, sich hinzusetzen und mehr über mich zu lernen, Dinge auszuprobieren, sei es Meditation, sei es Reflektieren, Daily Journal. Es gibt ja ganz viele Optimierungsroutinen, die man machen kann. Und dann auch zu verstehen, dass man sich nicht stressen sollte. Also, dass es wirklich auch eine Zeit dauern kann, dass dann der Prozess auch nie aufhört. Aber ich weiß nicht, für mich war es so, klar, es war schlimm, was passiert ist, aber vielleicht findet man ja doch das ein oder andere, was man dann da positiv draus mitnehmen kann. Mhm. Und das für jeden anders. Und dann heißt es wirklich ganz viel, vielleicht auch mal reden, aufschreiben. Weil ganz viele sind, glaube ich, einfach, bekomme ich auch aus meinem Umfeld mit, die sagen dann, denen geht's nicht gut, aber die haben halt noch nie drüber nachgedacht, was vielleicht der Auslöser ist oder warum es denen nicht gut geht. Und dann fressen die das immer vielleicht auch so in sich rein und da sage ich dann auch, es gibt so viel Hilfe, es gibt so viel Wissen, was man anwenden kann, so viele Bücher. Es gibt Menschen, die darauf spezialisiert sind, genau solchen Leuten zu helfen. Und mir haben auch super viele geholfen und da heißt es dann auch mal, Hilfe annehmen, das ist ganz wichtig. Und ja, ich habe eigentlich verstanden, dass ich mehr aus mir machen kann. Also bei mir war wirklich so, in der Zeit, wo es mir auch nicht so gut ging, habe ich halt gar nicht mehr mein Potenzial gesehen. Und alle, die hier zuhören und denken, die haben irgendwie kein Potenzial, das ist so ein Schwachsinn, wir können so viel aus uns rausholen. Und dann heißt es einfach, Schritt für Schritt durchziehen. Und einfach an den Traum glauben, weil die krassesten Träume auf der Welt sind wahr geworden. Und das ist wirklich, das war ja bei mir auch so. Ich hätte auch nicht dran denken können, dass das passiert. Das
sind Menschen wie du und ich, gell, wo die Träume wahr werden. Du hast gerade das Stichwort Glaubenssätze gebracht und ich möchte, könnten noch eine Stunde darüber reden, aber jetzt zum Schluss möchte ich da nochmal kurz drauf eingehen, weil das ist ja auch etwas, wo du dich sehr mit beschäftigt hast. Und was ist denn so, würdest du sagen, der Glaubenssatz, der dich am stärksten behindert hat in deinem Leben, der sich aber im Nachhinein als falsch herausgestellt hat?
Oh Gott, ich muss kurz überlegen. Oh, ich habe da so ein paar. Also ich glaube zum einen, aufgrund dessen, dass ich ohne Papa groß geworden bin, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden, gerade von der männlichen Seite. Und das war wiederum so ein bisschen der Auslöser, warum ich ganz oft an falsche Menschen geraten bin. Nicht, weil die Menschen primär schlecht sind, aber die haben halt gar nicht zu mir und meinen Visionen gepasst oder meiner Lebensphilosophie. Und dann habe ich ganz viel Dinge gemacht, die ich sonst eigentlich gar nicht machen würde. Ich habe mich total verstellt. Ich bin zu so einer richtigen Ja-Sagerin geworden. Und das war schon so eine Zeit, wo ich mir so dachte, jetzt im Nachhinein, okay, in den Monaten hätte ich auch alleine wirklich einiges mehr geschafft. Aber es sind super krasse Learnings. Da habe ich jetzt aber auch gelernt, jeder ist es wert, geliebt zu werden. Und das hat aber gedauert, das wirklich zu verstehen. Und der zweite Punkt.
Darf ich da kurz einhaken, klar. Weil du sagst jetzt einfach, ich habe das gelernt und so, aber viele Menschen, die zuhören, können sich diese Selbstliebe und diese Selbstwertschätzung nicht so geben. Und das kann man natürlich nicht in 3-4 Sätzen erklären, aber gib den Menschen mal so ein paar Ideen und Anknüpfungspunkte, wie man so einen Prozess initiieren kann, was dir persönlich geholfen hat dabei.
Also ich habe mir einen Coach geholt, der war spezialisiert auf Beziehungen oder auf Trennungen und der hat mich dahin geführt, dass alles halt wirklich im Grundbaustein von meiner nicht meiner Erziehung lag, aber dass ich eben ohne Papa groß geworden bin. Und als er mich gefragt hat, Emilia, glaubst du, dein Papa hat dich geliebt, als du auf die Welt gekommen bist, war meine erste Intuition so, nein. Ich habe wirklich so confident gesagt, nee. Und dann hat er mich aber gefragt, okay, warst du ein Wunschkind? Ich so, ja. Ja, also wurdest du doch geliebt. Und ich so, ja, mag sein. Aber dadurch, dass ich so einen tiefen Glaubenssatz drin hatte, dass ich von einer männlichen Person eh nicht geliebt werde, hat sich das durch mein ganzes Leben gezogen. Aber dass du überhaupt erstmal drauf kommst, ich wäre auch nicht alleine drauf gekommen. Im Leben nicht. Also ich hätte das wahrscheinlich immer mit irgendwie Selbstliebe verbunden und mit irgendwelchen anderen Dingen. Aber dass ich wirklich ganz, ganz unten anfangen muss, das hat mir dann einfach jemand gezeigt. Und dann habe ich da auch angefangen, immer mir aufzuschreiben, was das Gegenteil, also der positive Satz daraus ist, und das war, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und dann, sobald ich vielleicht mal dachte, okay, ich gehe jetzt wieder einen negativen Glaubenssatz, habe ich den nochmal positiv umgewandelt. Und es ist ja bewiesen, wenn du dir jeden Tag den gleichen Satz durchliest, einmal morgens, einmal abends oder mehrmals am Tag, dann verinnerlicht das dein Unterbewusstsein auch. Das sind ja alles Dinge, die wir im Unterbewusstsein tragen. Und ja, also ich muss sagen, seitdem ich das verstanden habe, ziehe ich auch nur Menschen an, wo ich weiß, dass ich mich nicht mehr verstellen muss, dass ich nicht mehr Ja sagen muss, dass ich nicht immer alles, also dass die ganze Verantwortung bei mir liegt, weil bei mir war es wirklich so, auch bei Freunden, es war genau das Gleiche. Ich habe so viel für die Freundschaft gemacht, aber es kam nie was zurück und schlussendlich habe ich mich trotzdem alleine gefühlt, obwohl ich dachte, ich habe Freunde. Und ja, dann Freundschaften genauso. Da ist es wirklich, okay, unterstützen die Menschen dich auf dem Lebensweg, den du als Ziel hast, oder sind die eher so ein bisschen so eine Blockade? Und ja, das habe ich eigentlich durch einen sehr, sehr guten Coach gelernt.
Spannend. Ich möchte eine Sache ergänzen. Wir hatten hier den Patrick Thiel zu Gast und da haben wir auch über Glaubenssätze, Umwandlungen, Affirmationen gesprochen und wie das ins Unterbewusstsein diffundiert. Und er hatte einen ganz spannenden Tweak an dem Ganzen. Er sagte, oft ist dieser Glaubenssatz so tief verankert, dass er die positive Umwandlung, die Affirmation einfach nicht annimmt, sondern sofort blockt. Und seine Alternative dazu war sogenannte Affirmationsfragen. Das heißt, du fragst dich, was spricht dafür, dass ich liebenswert bin? Denn dann stellst du deinem Unterbewusstsein eine Frage und es kommen sofort Argumente, die dieses Argument bestärken. Wenn du sagst, ich bin liebenswert, kann dein Unterbewusstsein, wenn es sehr hartnäckig ist, sagen, stimmt gar nicht. So, wenn du aber sagst, was spricht denn dafür, dass ich ein liebenswert bin, dann können nur positiv bestärkende Argumente kommen. Also,
stimmt, das ist auch voll gut.
Ja,
so weit habe ich auch noch nicht dran gedacht.
Ja, ist aber wirklich ja, spannend, Sinn, weil ja. Ich habe ganz lange an dieser Blockade, die Affirmation, ich verstehe sie rational, aber sie sinkt nicht ein.
Ja, verstehe
ich. Und durch diese Frageumwandlung fällt es eben einfacher, diese Blockade zu überwinden. Mhm. So, das war ein Glaubenssatz, den du mit uns teilen wolltest. Du hattest noch, glaube ich, ein, zwei andere im Kopf.
Genau, durch den Leistungssport. Dadurch, dass ich immer wieder an meinem Höchstpunkt, also da, wo ich wirklich am besten performt habe, dann mehr, also für mich war es damals Scheitern, ne? Man ist verletzt, man erreicht es nicht, habe ich voll krass den, und der ist auch noch nicht zu 100% weg, aber ganz oft habe ich den Glaubenssatz so, okay, ich kann eh nicht erfolgreich werden, weil es passiert sowieso was. Weil immer ab dem Punkt, egal in meinem Leben, wo ich wirklich richtig gut war, ist immer irgendwas passiert. Und das habe ich so ein bisschen in mein Business gezogen, dass ich mir so dachte, okay, ich bin zwar irgendwie gut, aber komme irgendwie dann doch nicht ans sehr gut ran. Und da muss ich mich immer noch ganz, ganz oft erinnern, vergleich dich jetzt auch nicht wieder mit anderen, mit irgendwelchen Zahlen, sondern geh deinen eigenen Weg und glaub daran. Und dieses dran glauben klingt immer so leicht, aber damit tue ich mich auch noch schwer. Also dadurch, dass immer so viel passiert ist, ist es schon immer so, oh, ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich das jetzt irgendwie in die Wege leite oder mache, dass sowieso irgendwas passiert. Und das hat mich auch schon in der Vergangenheit sehr oft daran gehindert, irgendwelche Projekte umzusetzen, weil ich mir eh dachte, ach, es funktioniert eh nicht.
Und es macht auch hier physiologisch Sinn, weil diese Glaubenssätze, es wird immer so abstrakt drüber gesprochen, aber die haben ja wirklich ihre Manifestation in unserem Nervensystem. Das sind neuronale Verschaltungen. Und das heißt, eine Prognose der Zukunft wird auf Basis der Daten der Vergangenheit kreiert. Und wenn deinem Prognosesystem immer gefüttert wurde, dass da, wo es richtig zur Sache geht, dann im positiven Sinn, dass dann etwas Schlechtes passiert, dann macht es nur Sinn, dass deine Prognose in diese Richtung zeigt.
Ja.
Aber da hilft letztendlich nur, sich klar zu machen, dass das unabhängige Ereignisse voneinander sind. Du bist jetzt viel weiter, du hast viel mehr Learnings und kannst dementsprechend auch mit einem größeren Selbstvertrauen dahin gehen. Und objektiv betrachtet, das fühlst du vielleicht so nicht, aber wenn man dir zusieht, dann sieht man schon, dass du auch richtig große Erfolge und richtig was gewuppt kriegst.
Vielen
also
Dank.
Da sieht man, dass die Realität diesem Glaubenssatz auch immer wieder entgegenspricht.
Aber ist auch so, wenn du so jung bist, ich meine, ich bin jetzt immer noch 22 und ganz oft vergleichst du dich eben mit Leuten, die schon irgendwie 10, 20 Jahre älter sind, gerade weil es auch mein Umfeld ist. Also ich habe sehr viele erfolgreiche Menschen in meinem Umfeld und dann vergleichst du dich schon so und bist so, ich will da auch sein. Und dann guckst du dir die Realität an und weißt auch, dass die 20 Jahre auch für ihren Traum gearbeitet haben. Und da bedarf es auch einfach an Zeit und nicht immer läuft alles gut.
Also wenn du die Lust und Disziplin an deiner Arbeit noch 10, 20 Jahre extrapolierst, dann kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, dass du da landen wirst, wo du es dir vornimmst. Meine letzte Frage, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, Emilia, aber meine letzte Frage jetzt für den Moment ist, wenn du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube grundsätzlich, dass es immer weitergeht und dass man immer versuchen muss, nach diesem Tief ein Hoch draus zu machen und irgendwas mitzunehmen. Also sei es von Krankheiten, mal zu gucken, was war vielleicht der Auslöser oder was kann man danach verbessern. Sei es nach Verletzungen zu gucken, okay, gibt es eine neue Sportart, die ich machen kann? Gibt es irgendwie eine neue Passion, die ich im Sport finden kann? Oder auch beruflich, wenn Zahlen nicht funktionieren oder wenn irgendwas nicht funktioniert, sich nicht direkt damit abzufinden, dass du jetzt so einen negativen Lauf in deinem Leben hast, sondern dass es eben wirklich nach jedem Gewitter kommt auch wieder die Sonne raus. Also es ist ja so. Und ich glaube, wenn man sich zu sehr versteift auf diese ganzen negativen Dinge und in so einer Negativspirale lebt und sich immer sagt, okay, mein Leben ist eben dafür bestimmt, dass jetzt alles blöd läuft, das ist nicht so, weil ich finde es immer voll traurig, wenn die Leute nicht an sich glauben und eben immer in dem Negativereignissen leben. Und es ist auch sehr schwer, wenn du sehr viele schlimme Dinge erlebt hast, da irgendwas Positives draus zu ziehen. Das muss ich auch sagen, ist jetzt nicht immer so leicht, wie es klingt. Aber ich glaube so fest daran, dass jeder immer ein Licht noch findet. Und ich glaube, das habe ich bei mir so draus gezogen, dass ich habe ganz, ganz viel aus den, ich würde es nicht mal sagen, schlimmen Momenten gelernt. Klar, die waren jetzt nicht so schön, aber ich konnte ganz viel draus mitnehmen. Ich meine, ich habe da auch erst mit Ernährung angefangen, weil ich wusste, dass Ernährung ganz viel Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und dann fängst du an zu überlegen, was man optimieren kann.
Sehr, sehr stark. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie selbstreflektiert, wie weise du schon in deinen jungen Jahren bist. Viele, viele Menschen sind ein paar Jahrzehnte älter und haben sich noch nie solche Gedanken gemacht. Deshalb vielen Dank, dass du sie mit der Welt teilst. Ich wünsche dir für deinen Weg weiterhin alles Gute und werde das beobachten, wo es für dich noch hingeht. Vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte.